NDR Info. Themen des Tages.
Mit Birgit Langhammer, schönen guten Abend, und das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Wichtiges Thema Grönland, denn auf Zeit spielen hilft offenbar nicht. Donald Trump lässt nicht locker, geht noch einen Schritt weiter, will jetzt Zölle verhängen ab 1. Februar und sieht sich auch nicht mehr rein dem Frieden verpflichtet. Dazu haben wir unterschiedliche Einschätzungen aus dem politischen Berlin, aber wir sprechen auch mit dem CDU-Außenpolitiker Peter Beyer vor Ort in Nuuk. E-Autos sollen attraktiver werden. Es soll in Deutschland eine Prämie geben für alle Neuzulassungen. In welcher Höhe, hören wir gleich. Und heute gilt's gegen Spanien. Da muss dieses deutsche Handballteam für ein sicheres Erreichen der Hauptrunde auf jeden Fall gewinnen. Zunächst geht es noch einmal um Grönland. Der Kampf um die Arktisinsel nimmt nun konkrete Ausmaße an. US-Präsident Trump ist verärgert über die Grönland-Missionen einiger europäischer Staaten. Auch Deutschland hatte ja Bundeswehrsoldaten auf Erkundungstour geschickt. Nun kommt also wieder, was er so liebt, Strafzölle. Aber was mittelfristig vielleicht sogar noch schwerer wiegen könnte, weil er den Friedensnobelpreis nicht erhalten hat, sieht er sich auch nicht mehr rein dem Frieden verpflichtet, sondern will nur mehr das tun, was den USA hilft. Das hat er nicht bei Social Media geschrieben, sondern dem norwegischen Ministerpräsidenten. Was ist denn nun die beste Reaktion? Ebenfalls Zölle erheben? Klar ist, Deutschland kann nicht allein reagieren. Eine gemeinsame EU-Linie ist da erforderlich. Am Donnerstag gibt es dafür einen Sondergipfel. Aber wie sehen es denn die Parteien im Bundestag? Dazu nur Nicole Markwald aus Berlin.
Vizekanzler Lars Klingbeil redet Tacheles.
Wir lassen uns nicht erpressen.
Falls Trump seine Drohung im Grönlandstreit aufrechterhalte, bereitet Deutschland mit seinen europäischen Partnern Gegenmaßnahmen vor, so der SPD-Politiker. So könnte das bisherige Zollabkommen mit den USA auf Eis gelegt werden. Außerdem könnten bis zum 6. Februar ausgesetzte europäische Zölle auf US-Importe in Kraft treten. Aber Klingbeil macht auch deutlich:
Wir haben kein Interesse an einer Eskalation. Wir suchen auch keine Eskalation. Fest davon überzeugt, eine Eskalation im transatlantischen Verhältnis geht zulasten der Wirtschaft und der Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks. Aber trotzdem müssen wir jederzeit bereit sein, uns gegen Erpressungsversuche der USA zu wehren.
Jens Spahn mahnt zur Besonnenheit. Über Zollfragen muss mit den USA klar und deutlich geredet werden, sagt der Fraktionschef der Union. Er erinnert an viele gemeinsame Sicherheitsinteressen. Darunter
etwa mit Blick auf die Ukraine. Wir brauchen einander und das sollten wir uns in den Gesprächen immer wieder deutlich machen.
Die fordert auch die Parteivorsitzende der AfD auf der Plattform X. Das Ziel müssen Gespräche sein, schreibt Alice Weidel, um einen Handelskrieg abzuwenden und eine Lösung zu finden. Scharfe Töne schlagen die Grünen an. Sie werfen der CDU Planlosigkeit und Realitätsverweigerung vor und fordern Gegenmaßnahmen, wie zum Beispiel die Digitalabgabe für US-Technologiekonzerne. Linken-Bundesgeschäftsführer Janis Ehling sagt, Trumps Zolldrohung bringt das Fass zum Überlaufen. Er schlägt den Abbruch eines gerade angelaufenen NATO-Manövers vor. Ehling verlangt stattdessen:
Europa muss jetzt aktiv an einem System der kollektiven Sicherheit arbeiten, ohne NATO und ohne USA. Wir sagen Goodbye NATO. Hallo Europa.
Bundeskanzler Friedrich Merz reagiert zurückhaltend und warnte den US-Präsidenten vor den Folgen der angedrohten Zölle.
Zölle nutzen niemandem und schaden fast allen. Die amerikanischen Verbraucher merken mittlerweile, wie die Zölle wirken. Die Wirtschaft in Amerika läuft nicht so gut, wie sich die amerikanische Regierung das auch vor einem Jahr vorgestellt hat. Das hat auch nach meiner Einschätzung etwas mit der Zollpolitik zu tun.
Wieder und wieder betont die Bundesregierung an diesem Tag, dass eine Eskalation vermieden werden soll. Stattdessen wird eine gemeinsame Lösung angestrebt. Gelegenheit gibt es am kommenden Donnerstag in Brüssel. Dann findet das Sondertreffen der Staats- und Regierungschefs zur Grönlandkrise statt. Aber vielleicht hat der Bundeskanzler schon am Mittwoch Gelegenheit, sich direkt mit Trump auszutauschen. Am Rand des Weltwirtschaftsforums in Davos. Er hat es sich zumindest vorgenommen. Strategie Tacheles oder Strategie Deeskalation? Einmal mehr bleiben große Fragezeichen im Umgang mit Trump.
Soweit Informationen aus Berlin von Nicole Markwald. Zolleskalation hilft niemandem. An dem Punkt waren wir im vergangenen Jahr mehrfach, als Trump immer wieder neue Zölle in unterschiedlichen Höhen ausgerufen hat. Nun geht es also konkret um die Staaten, die zu Grönland halten und die Unabhängigkeit verteidigen. Solange die USA die zu Dänemark gehörende Insel nicht kaufen könnten, sollten also Deutschland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande und Finnland ab dem 1. Februar zusätzliche Zölle von 10% auf alle Einfuhren zahlen, erklärte Trump. Und ab 1. Juni würden diese Zölle sogar auf 25% erhöht. Das IFW-Institut, Institut für Weltwirtschaft, hat gerade heute eine Studie veröffentlicht, wonach die bisherigen Zölle auch schon fast komplett von amerikanischen Importeuren und Verbrauchern bezahlt würden. Also, was würden Zollaufschläge bedeuten? Hans-Joachim Viehweger ist der Frage nachgegangen.
In der Wirtschaft ist die Empörung über die neuen Zolldrohungen von Donald Trump groß. Industriepräsident Peter Leibinger:
Die Zolldrohung des US-Präsidenten ist eine unangemessene und für alle Seiten wirklich schädliche Eskalation.
Freilich, bei der Frage, wie Deutschland und Europa auf Trumps Drohungen reagieren sollten, zeigt sich ein altbekanntes Dilemma. Eine harte Reaktion wäre politisch verständlich, möglicherweise ein Mittel, um den US-Präsidenten in die Schranken zu weisen. Zugleich ist da aber die Sorge, dass der Konflikt um Grönland zu einem regelrechten Handelskrieg ausarten könnte, mit massiven Folgen für die exportorientierte deutsche Wirtschaft. Immerhin 10% der deutschen Ausfuhren gehen in die USA. BDI-Präsident Leibinger mahnt daher:
Es ist gleichzeitig wichtig, dass die EU die Kanäle für Dialog offen hält und auf Deeskalation drängt.
Auch nach Einschätzung der deutschen Industrie- und Handelskammer muss sich die Politik auf eine Gratwanderung begeben. Auch wenn Trumps Verknüpfung von politischen Zielen mit handelspolitischen Drohungen die deutsche Wirtschaft schwer belaste, dürfe die Politik in Europa jetzt nicht überreagieren, sagt der DIHK-Außenwirtschaftsexperte Volker Dreyer.
Wir plädieren nichtsdestotrotz seitens der deutschen Wirtschaft weiterhin im Rahmen der Möglichkeiten besonnen zu reagieren und nicht andere Instrumente wie zum Beispiel die Bazooka aus der Schublade zu holen.
Die Bazooka, darunter wird das sogenannte Instrument gegen wirtschaftliche Erpressung verstanden, das die EU 2023 vereinbart hat, damals vor allem, um sich gegenüber Drohungen aus China zu wappnen. Nun könnten Maßnahmen aus dem Paket gegenüber den USA beschlossen werden, sollte Donald Trump seine Drohungen wahrmachen. Maßnahmen, die von den bereits länger diskutierten Abgaben auf US-Digitalkonzerne über den Ausschluss amerikanischer Unternehmen von öffentlichen Aufträgen bis hin zu Einschränkungen des Kapitalverkehrs reichen könnten. Dass über solche gravierenden Maßnahmen diskutiert wird, dafür hat Industriepräsident Leibinger sogar Verständnis.
Auch die Erwägungen zu Gegenzöllen oder einem Einsatz des Instruments zur Abwehr ökonomischen Zwangs halten wir in der aktuellen Phase für plausibel.
Was zeigt? Bei aller Hoffnung, dass sich ein Handelskrieg vermeiden lässt, innerhalb der Wirtschaft hat sich die Tonlage gegenüber Trump verschärft. Deutschland müsse daher den Weg der Diversifizierung seiner Handelspartner weltweit verstärken, sagt DIHK-Experte Dreyer.
Das Abkommen der Europäischen Union mit dem Mercosur ist jetzt zur richtigen Zeit geschlossen worden. Andere Abkommen müssen folgen mit Indien, Indonesien. Es gibt viele Partner weltweit, die mit dem europäischen Binnenmarkt enger in Verbindung treten und verlässliche Handelsbeziehungen aufbauen. Und was ebenso wichtig ist, die eigene Resilienz zu stärken, indem die Wettbewerbsfähigkeit unserer europäischen Standorte wieder erhöht wird.
Und vielleicht merken auch die Amerikaner, welche wirtschaftlichen Folgen die unkalkulierbare Zollpolitik ihres Präsidenten hat. Einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge haben sich beispielsweise die Investitionen deutscher Unternehmen in den USA im vergangenen Jahr nahezu halbiert.
Soweit Hans-Joachim Viehweger. Er hat nachgerechnet, was die Wirtschaft jetzt von der Politik erwartet. Und ich habe auch nachgefragt bei Peter Bayer von der CDU. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestags, war früher Transatlantikkoordinator der Bundesregierung, ist jetzt Vorsitzender des Unterausschusses für Friedensförderung. Und ich habe ihn in Nuuk erreicht, also in Grönland, und ihn gefragt, zunächst, wie nehmen Sie vor Ort die Entwicklungen wahr? Wie ist die Stimmung?
Ja, die Grönländer sind schon sehr ernüchtert ob der Situation dieses einseitigen Besitzergreifens Willens von Donald Trump. Er schreibt ja auch Briefe und er tweetet, das kommt hier nicht gut an. Über 85% der Menschen in Grönland sind dagegen. Sie wollen selbstbestimmt handeln. Ich treffe Wirtschaftsvertreter, ich treffe die Handelsministerin, ich treffe den Chef der EU-Delegationsleitung und auch Abgeordnete und einige andere mehr. Also das Interesse daran, an jemanden aus einem der EU-Mitgliedstaaten jetzt einen deutschen Politiker zu treffen und sie auch zu bedanken, das habe ich auch erfahren für die Solidaritätsbekundungen, nicht nur durch meinen Besuch, sondern durch viele andere Sachen, die sind schon sehr groß.
Jetzt sollte Ihr Besuch ja auch flankierend sein. Wir hatten eine Erkundungstour der Bundeswehr, aber die Soldaten sind am Freitag angekommen, Sonntag schon wieder abgeflogen. Das war wirklich ein kurzer Aufenthalt. Ist das auch schon die erste Deeskalation, dass die Soldaten wieder weg sind?
Das würde ich so nicht unbedingt sehen wollen. Ich bin den Soldaten tatsächlich in Reykjavik noch kurz begegnet am Flughafen und stehe auch noch in Verbindung mit dem Flottillenadmiral Pauli. Es war ja von Anfang an so angesetzt als eine Erkundungsmission. Insgesamt sollte sie nicht besonders lange dauern. Aber ich glaube, es wird schon gesehen, dass wir hier auch sozusagen einerseits Solidarität bekunden, aber die Hand war ja auf Einladung Dänemarks auch ausgestreckt in Richtung Washington, sagt die USA, können sich auch daran beteiligen. Schauen Sie, es geht darum, dass wir gemeinsam im NATO-Rahmen die Sicherheitsinteressen, die wir hier haben, auch gemeinsam mit den USA schützen. Und deswegen habe ich so ein großes Stück weit Unverständnis, dass Donald Trump das, was er immer von den Europäern, von den europäischen NATO-Mitgliedstaaten verlangt hat, jetzt als Bedrohung sieht.
Also das Zusammenarbeiten funktioniert so nicht, weil Trump eben Besitzansprüche erhebt, von denen ja auch kein Millimeter abweicht. Der deutsche Kanzler Merz hat jetzt Grönland und Dänemark auch nochmal Solidarität zugesichert. Es gelte das Prinzip der territorialen Integrität. Erpressung unter Freunden sei nicht akzeptabel, sagt sehr viel deutlicher der französische Finanzminister. Ist es jetzt vielleicht auch mal Zeit, Dinge klarer zu benennen?
Ich denke schon. Wir sehen einen qualitativen Unterschied im Vergleich zu anderen Auseinandersetzungen über den Atlantik hinweg. Das gilt auch für das Handelsübereinkommen oder das Beilegung eines Handelsstreits mit den USA. Das Europäische Parlament hat sich dagegen ausgesprochen, jetzt das abzusegnen. Ich glaube schon, dass die Zeit da ist, dass wir in Europa uns auch jenseits unserer Sicherheitsinteressen auch handels- und wirtschaftspolitisch unserer eigenen Stärke bewusst und klar werden und die auch abgestimmt klar formulieren in Richtung Weißes Haus. Wir sind 450 Millionen Einwohner innerhalb der Europäischen Union mit einem riesigen Binnenmarkt, der eine auf Augenhöhe Wirtschaftskraft auch im Vergleich zu den USA darstellt. Deswegen können wir auch stark reden. Es darf halt nur nicht dann letztlich auch, sollte es zum Schwur kommen, bei reiner Rhetorik bleiben.
Aber Herr Bayer, das haben wir jetzt ja im letzten Jahr und so lange ist ja Donald Trump schon zum zweiten Mal im Weißen Haus öfter gehört. Also auch, dass die EU sich kleiner macht, als sie sich eigentlich machen müsste. Und trotzdem, wenn wir nur kurz zurückgucken, gerade auch als die USA Venezuela angegriffen haben, da war es doch relativ defensiv. Also man versucht ja doch, Trump irgendwie im Spiel zu halten und seine Laune nicht zu verderben, gerade auch was dann die Gemeinsamkeiten in der Ukraine angeht. Also ist es jetzt wirklich die Möglichkeit, auch mal geradeaus zu sprechen und auch wirklich mal in seiner Sprache zu antworten?
Ich hielt es für einen Fehler, jetzt zu sagen, das zu verwechseln mit klaren Antworten und klaren Positionen von Seiten Europäer, das zu verwechseln mit Absetzbewegungen im transatlantischen Verhältnis. Ich bin hier auch in Grönland gerade als wirklich zutiefst überzeugter Transatlantiker, was jetzt einerseits für Sicherheitsfragen gilt, aber auch für Handel, für gesellschaftliche und kulturelle Verbindungen. Das wird auch nicht vorbei sein nach diesem derzeitigen Konflikt. Deswegen sehe ich es jetzt nicht, dass es sozusagen das Ende von transatlantischen Beziehungen ist. In einer Partnerschaft aus Augenhöhe, die ich hier sehen will, und ich glaube, die können wir auch hinbekommen, ist es erforderlich, dass beide Seiten auch klare Sprache miteinander reden. Das müssen beide abkommen, aber sich dann am Ende auch einigen. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch im Dialog bleibt und nicht sozusagen sich abwendet.
Aber wo wäre denn dann die Einigung? Also der eine will etwas, die anderen wollen es nicht hergeben. Ich sehe noch keine Einigungsmöglichkeit.
Ja, die Möglichkeiten sind da. Wir haben noch keine Einigung, das ist richtig. Aber es ist ja richtig, was Friedrich Merz, der Bundeskanzler oder auch der Außenminister Jovade vor in seinem Gespräch in Washington mit seinem Amtskollegen Marco Rubio versucht hat, die deutschen und europäischen Positionen zu formulieren. Der Kanzler und auch der britische Premierminister werden jetzt die Gelegenheit nutzen, in Davos auf dem Weltwirtschaftsgipfel die Punkte zu machen. Die treffen sich mit Donald Trump dort. Also die Lösungen müssen im Gespräch erarbeitet werden. Das ist das eine im wirtschaftspolitischen, im handelspolitischen Bereich, Stichwort Zölle. Das zweite ist im NATO-Rahmen. Das ist das, um das es hier im Wesentlichen in Grönland geht. Donald Trump führt ja nationale Sicherheitsinteressen der USA und russische und chinesische Aktivitäten im hohen Norden. Da hat er recht, aber das haben wir tatsächlich auch, diese Sicherheitsinteressen, und die müssen wir gemeinsam erarbeiten und lösen innerhalb des NATO-Rahmens. Das ist ganz klar, und diese Position müssen wir unmissverständlich formulieren.
Sagt der frühere Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung Peter Beyer von der CDU, und ich habe ihn in Nuuk in Grönland erreicht. Wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Seit einem Jahr versuchen die Europäer irgendwie mit Donald Trump zurechtzukommen, ohne ihn zu verärgern. Doch nun ist eine Grenze überschritten, meint Andreas Meyer-Feist.
Europa ist ein Spielball für die Ideen des US-Präsidenten. Das ist das eigentlich Schlimme. Pünktlich zum einjährigen Amtsjubiläum im Weißen Haus zwingt er die EU, die NATO, den gesamten Kontinent eine bizarre, aufgeregte Endzeitstimmung rund um Grönland und die Arktis auf, die Russland, die Ukraine, den Iran und andere wirklich ernsthafte Dinge verschwimmen lässt. Nichts ist sicher vor diesem Mann. Vielleicht ist er das nicht mal vor sich selbst, was die Angelegenheit nicht besser macht. Weil er den Amerikanern sprachlich und kulturell am nächsten erscheint, versucht der britische Premier Starmer, die Kohlen aus dem Feuer zu holen, auch für die EU. Der NATO-Generalsekretär zwischen allen Stühlen, Mark Rutte, der das westliche Traditionsbündnis vielleicht nicht mehr retten kann. Wenn die EU wegen Trumps Zolldrohungen jetzt einen Sondergipfel organisiert, dann folgt das dem üblichen System der politischen Emotionsregulierung. Es gibt Dinge, die nicht passieren dürfen. Ein Handelskrieg, ein Zusammenbruch der Exportmärkte, die Drohkulissen, die Donald Trump aufgebaut hat, lässt andere Drohkulissen folgen, die sich jetzt gegen ihn richten sollen. Am Ende könnte, ermüdend für alle, wieder ein Kompromiss stehen. Ein Jahr Trump und fast alles ist hin, was mal gut war. Die westliche Gemeinschaft, die doch auch Identität bedeutet, Ziele, Werte, Visionen, Respekt und systemisches Grundvertrauen. Kaputt gemacht, bewusst. Trump hat erfolgreich an der politischen und strategischen Erosion Europas gearbeitet und hier im ersten Jahr Beachtliches an Destruktion geleistet. Um einen ganz großen Handelskrieg zu vermeiden und damit auch einen Zusammenbruch der Exportmärkte, mussten sich die Europäer zum Kauf von US-Energie verpflichten. Im Wert von 750 Milliarden Euro bis zum Ende seiner Amtszeit. Ein guter Deal für Trump, eine Zumutung für Europa. Trotz des Deals, der nun wieder gestrichen werden soll, blieben für die EU Wachstumsverluste, Zollbelastungen und der Zwang zu einseitigen Zugeständnissen. Der US-Präsident zelebrierte seine eigene Unberechenbarkeit mit besonderer Hingabe, vor allem gegenüber dem europäischen Kontinent. Um Europa zu schaden, weil er weiß, dass man hier auf Berechenbarkeit großen Wert legt. Daraus spricht Ignoranz und Respektlosigkeit. Trump stellt alles vor eine Zerreißprobe, was nicht komplett in seiner Einflusssphäre liegt. Die EU gehört zusammen mit der NATO dazu. Das, was im ersten Jahr aus Washington zu hören war, war gemein und ungerecht. Nichts war freundlich, nichts partnerschaftlich. Nichts, was mit Gemeinsamkeiten zu tun hat, die es ja immer noch gibt und die jetzt ganz kaputt gemacht werden. Wenn die EU vermeiden will, dass das so weitergeht, dass alles noch schlimmer wird, muss sie einem alten Grundsatz folgen. Rüpel verstehen nur eine Sprache, die Sprache der Rüpel. Man muss sie dann auch so behandeln.
Die Meinung von Andreas Meyer-Feist. Und was ist Ihre? Reden Sie mit. Heute bei Mitreden. Ein Jahr Trump werden die USA zur Autokratie, und da ist die deutsche Rolle sicher auch ein Thema. Welche Fragen, welche Meinung haben Sie? Diskutieren Sie später mit im YouTube-Kanal der Tagesschau oder schreiben Sie jetzt schon unter mitreden.ard.de. Die Sendung beginnt dann um 20.15 Uhr. Zu unserem zweiten Thema. Bei einem schweren Zugunglück in Spanien sind gestern Abend mindestens 39 Menschen tödlich verunglückt. Mehr als 100 wurden verletzt, 12 davon schwer. Bei Córdoba sind zwei Hochgeschwindigkeitszüge kollidiert, weil ein Zug aus dem Gleis gesprungen war und auf die Gegenfahrbahn geriet. Es ist das schwerste Zugunglück in Spanien seit 2013. Julia Macher hat bei der heutigen Pressekonferenz zu dem Unglück zugehört.
Creo que es un día de dolor para toda España. Para todo nuestro país. Von einem Tag des Schmerzes und der Trauer für das ganze Land sprach der spanische Regierungschef Pedro Sánchez bei einem kurzen Besuch der Unglücksstelle. Er dankte den Behörden für die gute Zusammenarbeit, versprach den Opfern seine Unterstützung und Aufklärung der Ursachen. Wir werden die Wahrheit über die Gründe dieser Tragödie herausfinden und sie allen mit absoluter Transparenz und absoluter Klarheit mitteilen. Der Schock über das erste große Unglück im spanischen Hochgeschwindigkeitsnetz sitzt tief. Die Infrastruktur gilt eigentlich als vorbildlich, die Züge als verlässlich. Unterdessen laufen die Bergungsarbeiten weiter. Luftaufnahmen von der schwer zugänglichen Unglücksstelle zeigen völlig zerstörte Waggons. Einer der beiden Hochgeschwindigkeitszüge war bei dem Unglück einen 4 Meter hohen Damm heruntergestürzt. Mit 2 Kränen versuchen die Rettungskräfte, die Trümmer zu beseitigen. Unter ihnen könnten sich weitere Leichen befinden. Manche der Opfer seien meterweit aus den Waggons geschleudert worden, heißt es von den Behörden. Was die Tragödie verursacht hat, ist noch unklar. Die Waggons waren auf einer relativ geraden Strecke entgleist, die vor kurzem gewartet worden war. Auch den Zug selbst hatte der Betreiber Irio wenige Tage zuvor überprüft. Menschliches Versagen schließt die spanische Eisenbahngesellschaft Renfe bisher ebenso aus wie überhöhte Geschwindigkeit. Die Regierung hat 3 Tage Staatstrauer angeordnet. Morgen wird auch das spanische Königspaar die Unglücksstelle besuchen.
Zu einem weiteren Thema der Elektromobilität in Deutschland. Der Koalitionsausschuss hatte beschlossen, Vorschläge zur Förderung von Elektroautos zu entwickeln. Heute hat Bundesumweltminister Schneider das Programm, das von seinem Ministerium entwickelt wurde, vorgestellt. Geplant sind Förderbeiträge bis zu 6.000 Euro, sozial gestaffelt und rückwirkend zum 1. Januar. Chris Bedro berichtet über die Pläne.
Bundesumweltminister Carsten Schneider fällt keiner mehr ein. Kein vernünftiger Grund, der Privatleute jetzt noch davon abhalten sollte, auf einen Wagen mit Elektromotor umzusteigen, wenn sie sich ein neues Auto zulegen. Noch bevor der SPD-Politiker die Einzelheiten des neuen Förderprogramms aus seinem Haus erläutert, legt er aber erstmal ein Bekenntnis ab. Für schicke Autos und die E-Mobilität an sich.
Sie sorgt für saubere Luft in den Städten und auch nicht zu vergessen, sie macht auch Spaß beim Fahren. Das sind jetzt richtig geile Autos, die von deutschen Herstellern auf dem Markt sind.
Geile Autos, auch für Menschen, die nicht ganz so viel auf dem Konto haben. Damit lockt die Bundesregierung. Nach diversen Anreizen für mehr Firmenwagen mit E-Motor sind jetzt 3 Milliarden Euro für Privathaushalte reserviert. Das soll für ca. 800.000 Neuwagen in den nächsten Jahren reichen, sagt Schneider.
Die Förderhöhe liegt zwischen 1.500 und 6.000 Euro. Welcher Haushalt wie viel bekommt, hängt von mehreren Faktoren ab.
Die Faktoren, von denen der Minister spricht, sind die Höhe des Einkommens, die Größe der Familie und die Art des Autos. Faustregel: Wer weniger verdient oder Kinder hat, bekommt mehr Geld vom Staat. Das Jahreseinkommen darf bei Haushalten ohne Kinder 80.000 Euro nicht überschreiten, mit Kindern sind es 90.000. Reine E-Autos bezuschusst der Staat mit einer Basisförderung von 3.000 Euro. Bei Fahrzeugen, die zusätzlich einen Verbrennungsmotor an Bord haben, also Range Extender und Plug-in-Hybride, ist es die Hälfte. Sie sind nur förderfähig, wenn sie nicht mehr als 60 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Hybride müssen eine rein elektrische Reichweite von mindestens 80 Kilometern haben. Unter anderem hier setzt die Kritik von Umweltverbänden und der Opposition an. Grünen-Ko-Fraktionschefin Katharina Dröge wirft der Bundesregierung vor, dass sie überhaupt Fahrzeuge mit Verbrenner fördert.
Sie beschränkt es nicht allein auf Elektroautos, sondern sie fördert auch Hybridautos, was wir für klimaschädlich und deswegen für falsch halten. Zweitens, sie begrenzt auch nicht die Größe von Autos und geht im Einkommensbereich sehr hoch. Und bei den Mitteln, die zur Verfügung stehen, halten wir das für nicht zielgerichtet.
Ähnlich argumentiert die Deutsche Umwelthilfe. Sie spricht von einem milliardenschweren Geschenk für Autohersteller ohne Lenkungswirkung für mehr Klimaschutz. Die Grünen bemängeln außerdem einen Schlingerkurs mit Blick auf die EU-Ebene. E-Auto-Förderung im Inland und gleichzeitig der Einsatz für laxere Regeln beim sogenannten Verbrenner aus in Brüssel. Aus Sicht der Grünen passt das nicht zusammen.
Damit sendet man den Kunden 2 unterschiedliche Signale. Auf der einen Seite fahrt mal weiter mit Diesel und Benzin, auf der anderen Seite, wie irgendwie wollen wir das mit der Elektromobilität auch. Das versteht kein Mensch.
Umweltminister Carsten Schneider beschreibt das neue Förderprogramm als Kompromiss und betont, dass Plug-in-Hybride für die Sicherung von Arbeitsplätzen in der deutschen Autoindustrie eine wichtige Rolle spielen. Sein Ministerium wird jetzt ein Online-Portal an den Start bringen, über das Interessierte die neue E-Auto-Förderung beantragen können. Es wird voraussichtlich im Mai freigeschaltet.
Der vielleicht wichtigste Punkt für alle, die bis jetzt abgewartet haben: Sie können loslegen. Das Programm gilt rückwirkend zum 1. Januar 26.
Die neue Förderung gilt dabei unabhängig davon, ob das Auto gekauft oder geleast wurde.
Und wir kommen noch zum Sport. Gegen Spanien spielen heute die deutschen Handballer bei der WM in Herning. Es wird zu Beginn eine Gedenkminute geben für die Opfer des Zugunglücks. Wir haben ja gerade darüber berichtet. Vertraut man auf Sportwetten, dann hat das deutsche Team die besseren Chancen. Klar ist, es braucht 3 Punkte, um sicher aus eigener Kraft in der Hauptrunde zu sein. Thomas Kohs schaut auf die Partie und die Ausgangslage.
Es ist ein echtes Finale. Für die deutschen Handballer geht es in der Jyske Bankboxen von Herning um alles. Im letzten Gruppenspiel gegen Spanien droht das peinliche Aus nach der Vorrunde. Das wäre dann wohl auch das vorzeitige Ende der Ära Alfred Gislason als Bundestrainer. Aber noch ist alles möglich. Leisten die Österreicher, die DAB-Torwart Andreas Wolf zuletzt noch als Anti-Handballer beleidigt hatte, gegen Serbien Schützenhilfe, wäre Deutschland auch mit einem Remis in der Hauptrunde. Bleibt der Austria-Support aus, müsste ein Sieg mit 3 Toren Vorsprung her. Gegen die bislang ungeschlagenen Spaniern wäre das ein kleines Wunder. Doch das kann Deutschland. Noch frisch sind die Erinnerungen an das historische Olympia-Viertelfinale in Lille gegen Frankreich, als die DAB-Auswahl 6 Sekunden vor Schluss hinten lag und die Franzosen Ballbesitz hatten. Renas Uschtin schaffte mit seinem 14. Tor an diesem Tag trotzdem noch den Ausgleich. Deutschland gewann schließlich vor 27.000 frenetischen Fans mit 35:34 nach Verlängerung. Gislason erinnert sich.
Ich denke, die Spanier haben gezeigt, bis jetzt im Turnier, dass die Mannschaft, die in dieser Gruppe am besten performt hat bis jetzt. Also wissen wir, dass wir so die beiden Olympia-Wunder beide wiederholen müssen, wenn wir da weiterkommen wollen.
Für ihn persönlich wäre es nicht nur wegen seiner Zukunft als Bundestrainer besonders wichtig, um nicht negative deutsche Handballgeschichte zu schreiben. Seit Einführung des Vor- und Hauptrundenmodus vor 24 Jahren ist die DAB-Auswahl noch nie vorzeitig ausgeschieden.
Das ZDF zeigt die Partie live. Um 20.30 Uhr geht's los. Und das waren die Themen des Tages für Montag, den 19. Januar.